Ja, wir starten in das zweite Thema dieser Reihe. Und es ist einerseits ein hochspannendes Thema, also ein Thema, da kann man sich rein vertiefen. Ich sage euch, wenn man sich mit Konfessionskunde beschäftigt, ja, also mit dem, was es an Kirchen gibt auf der Welt, man wird erstens nie fertig, zweitens, man versteht es eigentlich nicht, was sich da alles in der Tiefe ereignet hat, und gleichzeitig ist es unglaublich faszinierend. Es ist total faszinierend zu schauen, wie sich die Gemeinde Jesu entwickelt hat in all den Jahren und Jahrhunderten und Jahrtausenden. Gleichzeitig ist es auch frustrierend, das zu sehen. Und es ist auch verstörend, wenn man sieht, was für ein Leid auch draus gewachsen ist. In all den Generationen, und das immer wieder neu, immer wieder von vorne. Was ist Gemeinde? Was ist Kirche? Hat Jesus eine Kirche oder hat er viele? Wir haben letzte Woche uns mit der Frage beschäftigt, wie ist das mit seiner Braut, mit seiner Gemeinde, und sind zu dem Punkt gekommen, sehr einhellig aus meiner Sicht von der Bibel her, dass Jesus eine Braut hat. Er hat nicht viele. Er hat nur eine. Eine Gemeinde. Dann lesen wir aber zum Beispiel Römer 16, Vers 16. Es grüßen euch alle Gemeinden des Christus, also alle Gemeinden Christi. Also doch irgendwie viele Gemeinden. Paulus redet von sehr vielen verschiedenen Gemeinden. Er schreibt verschiedene Gemeinden an. Also viele Gemeinden von Jesus. Andererseits lesen wir im Hebräerbrief zum Beispiel, Hebräer 3, Vers 6, dass Jesus ein Haus hat, eine Gemeinde, ein Tempel Gottes, das Haus des Herrn. Wir haben letzte Woche gesehen, er hat eine Braut, er hat einen Leib. Das sind die ganzen Bilder, die im Neuen Testament vorkommen. Alles Bilder, die auf dieselbe Sache hindeuten. Ein Text will ich nochmal in Erinnerung rufen, 1. Korinther 12, Vers 12. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Jesus hat nicht viele Körper, sondern er hat einen Körper mit vielen Gliedern. Es ist auch nicht ein Körper mit mehreren Köpfen, mit mehreren Häuptern. Wir haben nicht mehrere Leiter über uns stehen, denen wir folgen, sondern wir folgen Jesus. Es ist ein Körper mit einem Haupt. Wir sind nach seinem Bild erschaffen. So funktioniert ein Körper. So funktioniert letztendlich auch seine Gemeinde. Wir lesen im Neuen Testament von vielen verschiedenen Gemeinden. Und zugleich sagt Jesus zu Petrus: Auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. In der Einzahl, Singular. Und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Eine Gemeinde oder viele Gemeinden, immer wieder dasselbe im Neuen Testament. Der Begriff taucht ständig auf. Hier heißt es, es ist meine Gemeinde, sagt Jesus. Meine eine Gemeinde. Sie wird nicht überwunden werden. Und gleichzeitig lesen wir von den vielen einzelnen Gemeinden. Und wir sehen auch in unserer heutigen Zeit, dass es unendlich viele, fast unzählbar viele verschiedene Gemeinden gibt, verschiedene Kirchen, verschiedene Konfessionen. Da werden wir gleich nochmal drauf schauen. Einerseits wurden damals in jeder Gemeinde Älteste gewählt, heißt es, und gleichzeitig ist die Rede von der Gemeinde, die in ganz Judäa, Galiläa und Samaria war. Die Gemeinde überall und gleichzeitig die Gemeinden. Ich glaube, man darf sich hier nicht zu sehr an den Begriffen festbeißen. Das Wort, was mit Gemeinde übersetzt wird, ist das griechische Wort Ekklesia. Das ist ein Wort, was eigentlich aus einem säkularen Bereich kommt. Das ist einfach die Volksversammlung. Das ist im Übrigen auch der Ursprung der Demokratie, also in der griechischen Welt. Die Volksversammlung, wenn das ganze Volk zusammenkommt und Entscheidungen trifft zum Beispiel. Und das Neue Testament verwendet diesen Begriff für jegliche Versammlung von Christen. Einmal das, was praktisch vor Ort stattfindet, wenn sich Christen treffen. Und zum anderen aber auch die Christen im Großen und Ganzen. Die Versammlung der Nachfolger Jesu im Großen und Ganzen ist die Gemeinde. Es gibt die Gemeinde als großes Ganzes, seine Gemeinde, und sie ist regional repräsentiert in Form von den Gemeinden. Wir haben den Begriff Kirche. Das ist wiederum was später entstanden ist. Das kommt aus dem spätgriechischen Wort Kyriakon ist dort entlehnt und das bedeutet eigentlich ein Haus, was dem Herrn gehört. Das Haus, das dem Herrn gehört, also das Haus des Herrn. Das ist der Begriff, wo dann Kirche entlehnt wurde, abgeleitet wurde. Und auch das ist ein Begriff, den kann man verwenden für das, was vor Ort stattfindet, im Haus des Herrn, in der Gemeinde vor Ort und zum anderen auch das Große und Ganze, das Haus des Herrn, so wie es auch im Hebräerbrief zum Beispiel genannt wird. Und da kommen wir jetzt schon zu einem wichtigen Punkt. Ist die Gemeinde Jesu, also seine Kirche, seine Gemeinde, identisch mit dem, was wir in organisierter Form, in organisierten Kirchen und Gemeinden vor Augen haben, oder ist sie größer als all das? Also wir sehen das, was wir vor Augen haben, unsere Kirchen, unsere Kirchgemeinden. Ist es identisch, die Gemeinde Jesu, mit dem, oder ist es größer als das? Wenn das erste zutrifft, dass es identisch ist, dann stellt sich die Frage, welche der christlichen Kirchen ist dann die richtige und welche nicht? Und was ist mit denjenigen, die zum Beispiel überhaupt keine Kirche in organisierter Form jemals kennengelernt haben? Also ich habe zum Beispiel mal mit einem Mongolen zusammen in einem Haus gewohnt, der ist in der Mongolei Christ geworden, der kannte das gar nicht mit den verschiedenen Kirchen. Dort, wo der Christ geworden ist, da gab es Christen oder nicht, also Christen oder halt bist du kein Christ, dann gehörst du zu irgendeiner anderen Religion. Das hat er gar nicht kennengelernt in dieser Form. Ja? Wie funktioniert das? Ist die Gemeinde Jesu identisch mit der organisierten Form von Kirche? Wie geht es dann solchen Leuten? Können sie dann Teil der Gemeinde Jesu sein? Wenn aber die Gemeinde Jesu größer ist als das, was wir in organisierter Form als Kirchen vorfinden, was ist dann mit unseren Kirchenorganisationen? In der Theologie, da redet man von zwei Begriffen. Da redet man von der Ecclesia Visibilis, also das ist die sichtbare, organisierte Form von Kirche. Die sichtbare Gemeinde Jesu als Organisation. Wenn man dem folgt und sagt, ja, so ist das, Kirche ist gleichzeitig das, was wir organisiert vor Augen haben, dann gilt der Satz, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Also dann hat die organisierte Kirche einen unmittelbaren Einfluss aufs Heil. Es gibt aber auch die Ecclesia Invisibilis, nämlich die unsichtbare Gemeinde, die Gemeinde nicht in sichtbarer, organisierter Form. Sie geht überall auf wie ein Sauerteig. An vielen Stellen. Da werden wir nächste Woche nochmal drauf eingehen, wenn es ums Reich Gottes geht auf dieser Erde. Sein Königreich, was nochmal ganz andere Eigenschaften hat, als alles, was man menschlich institutionalisieren kann. Für beide Ansätze gibt es Bibeltexte. Für den Einfluss sichtbar organisierter Gemeinde und auch für das, was im Unsichtbaren passiert, überall auf dieser Welt. Das ist nicht aus der Luft gegriffen. Ich würde sagen, das Zweite überwiegt aus meiner Sicht, also das Reich Gottes, die Gemeinde Jesu auch was Unsichtbares hat, was auch an vielen Stellen wächst, wo wir es nicht im Blick haben. Und das liegt daran, weil Gemeinde eben aus Menschen besteht. Und nicht zuerst aus Häusern und Institutionen, sondern die Gemeinde besteht aus Menschen. Sie sind die Glieder am Leib Jesu, sie sind die Steine, aus denen das Haus Gottes erbaut ist. Aber seine Gemeinde und das, was Gott auf dieser Erde immer getan hat, hat er immer auch getan durch das, was sichtbar manifestiert war, sage ich mal, durch das, was in organisierter, struktureller Form da war. Von daher spielt es auch eine Rolle. Und dann kommt noch die Frage hinzu, inwiefern tut Gott eben bestimmte Dinge auch immer durch bestimmte Leute, zum Beispiel Priester oder so. Je nachdem, wie man all diese Fragen beantwortet, kommt man zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen, was Gemeinde ist. Wie wirkt Gott auf dieser Welt? Das ist die Frage, die sich alle Gemeinden stellen. Und durch wen wirkt er, auf welche Weise? Nichtsdestotrotz würden, glaube ich, heutzutage wahrscheinlich die allermeisten Christen zustimmen, dass das Heil nicht ausschließlich an eine bestimmte Kirche gebunden ist. Ich glaube, das sind die wenigsten, die das so radikal sagen würden, dass das Heil wirklich an eine bestimmte Kirche gebunden ist. Ich glaube, selbst die selbstbewusstesten Kirchen werden an der Stelle zögerlich sein und das nicht so endgültig absolut formulieren. Für einige ist diese Aussage aber dann auch schon das Maximalste, was sie dazu sagen würden. Für andere ist es eine selbstverständliche Annahme, dass der Schnitt zwischen denen, die Jesus kennengelernt haben, die eine persönliche Beziehung zu ihm haben, und denen, bei denen es nicht der Fall ist, dass dieser Schnitt quer durch die ganze Kirchenlandschaft durchgeht. Das ist, denke ich, was viele auch sehr selbstverständlich voraussetzen in unserer Zeit. Dass dieser Schnitt sich durchzieht durch die verschiedenen Kirchen, durch die Geschichte hindurch, durch die Kirchengeschichte hindurch. Von der Bibel her gibt es einige sehr klare Texte, die besagen, wie man Teil der Gemeinde Jesu wird. Also wie man sozusagen gerettet wird. Und die Gemeinde Jesu ist letztendlich die Summe von all denen, die gerettet sind. Ich will einfach nur ein paar simple Verse hier reinhauen in den Raum. Der erste, der kommt gleich an drei Stellen identisch vor, im Buch Joel, in der Apostelgeschichte und im Römerbrief. Wenn das der Fall ist, dann muss er wirklich stimmen und wichtig sein hier. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wer den Namen des Herrn anruft, wer zu ihm betet, der wird errettet werden. Oder Römer 10, Vers 8. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Und dann 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Also, die Gemeinde der Erretteten, die Gemeinde Jesu, besteht demnach aus Menschen, die erstens beten, die den Namen des Herrn anrufen. Sie besteht aus Menschen, die von Herzen glauben, die im Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, also Jesus, die mit dem Mund bekennen, mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, und das all das natürlich im Hinblick auf Jesus, der Sohn Gottes. Es gibt weltweit nur aber eine unglaublich große Schar von Menschen, auf die das irgendwie zutrifft, die all das erfüllen und noch viel mehr darüber hinaus. Nicht zwangsläufig trifft das auf jeden zu, der zu einer Kirche gehört. Also Albert Schweitzer, der Friedensnobelpreisträger, der hat das mal treffend formuliert, hat gesagt, wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Man wird auch nicht zum Hamburger, wenn man zu McDonald's geht. Und genauso wenig wird man automatisch zum Christen, wenn man in eine Kirche geht, sondern die Frage ist, kommt irgendwas davon vor, was hier in diesen Texten steht? Ist es das, was geschehen ist? Wenn ja, wird man errettet. Wenn ja, scheint man ein Teil der Gemeinde Jesu zu sein. Das ist also ein Faktor, wo man sich selbst prüfen muss, ob man in diesem Sinne ein Teil seiner Gemeinde ist oder nicht. Auf jeden Fall leben weltweit zurzeit 2,26 Milliarden Menschen, die das für sich zumindest theoretisch in Anspruch nehmen und sagen, ich bin Christ, ich gehöre zu einer christlichen Kirche. Das ist ein Drittel der gesamten Menschheit zurzeit. Also wir sind übrigens bei 7,75 Milliarden Menschen im Moment auf dieser Erde und über 2,2 davon sind Christen, wobei man sagen muss, dass sich das Christentum immer mehr von Europa und Nordamerika wegverschiebt, hin nach Asien und Afrika überwiegend. Also in Europa sinkt die Zahl der Christen gemessen an der Gesamtbevölkerung. Das ist, glaube ich, der einzige Kontinent, wo das so ist im Moment. Nordamerika ein ganz geringes Wachstum. Und in Asien und in Afrika, also Asien vor allem, da steppt der Bär, ja, kann man sagen. Also da wächst die Gemeinde Jesu. Es gibt Länder, da gibt es mehr Hinwendungen zum Christentum als Geburten im ganzen Land. Also da ist die Quote von neuen Christen wirklich höher als die Geburtsrate. Und es gibt Länder, da ist es genau umgekehrt, bei uns zum Beispiel in Deutschland. Das Christentum besteht zum einen aus verschiedenen Konfessionen. Der Begriff, oder im englischen Sprachraum mehr Denominationen genannt, das bezeichnet eigentlich Kirchen oder Bewegungen, die sich von anderen durch bestimmte Glaubensüberzeugungen unterscheiden. Also nicht jede Gemeinde vor Ort ist eine eigene Konfession, sondern all die, die eine bestimmte Überzeugung teilen im Vergleich zu anderen, sind eine eigene Konfession auf dieser Welt. Es gibt so im englischen Sprachraum Enzyklopädien, die geben das an mit über 30, 40.000 verschiedene Konfessionen auf dieser Welt. Da bin ich mir nicht sicher, ob die da nicht ein bisschen zu fein aufgegliedert haben. Das ist schon eine enorme Zahl. aber definitiv kann man davon ausgehen, dass es auf jeden Fall viele Millionen einzelner Kirchgemeinden gibt, einzelne Gemeinden überall auf der Welt und trotzdem eine unglaublich große Zahl an verschiedenen Konfessionen. Ich glaube, keiner von uns hat auch nur ansatzweise die Namen überhaupt schon mal gehört, was es alles gibt auf dieser Welt. Was in einzelnen Ländern existiert an speziellen Konfessionen, von denen wir hier in Deutschland noch nie gehört haben. Es ist eine riesige Menge. Und dann gibt es in der Gemeinde Jesu dann auch noch Bewegungen, die sind in der Regel konfessionsübergreifend. Also, wir kennen in Deutschland zum Beispiel den Pietismus oder die charismatische Bewegung. Das sind Bewegungen, die teilen was gemeinsam, aber durch die Konfession hindurch. Also überall oder in vielen Konfessionen findet sich das wieder. Und wir merken, das sind schon mal unterschiedliche Dimensionen, in denen man da denken kann. Einmal das, was so als Kirche existiert, zum anderen das, was an Bewegungen aufkommt, was sehr dynamisch ist und was sich auch sehr verteilen und verbreiten kann. Ich will einfach an dieser Stelle mal so die Hauptzweige des Christentums auf dieser Welt nennen, damit man so ein Gefühl dafür kriegt, was überhaupt gewachsen ist. Wir haben jetzt 2000 Jahre Testphase hinter uns, wo die Kirche sich entfalten konnte. Und da ist einiges geworden. Ich werde hier mal so eine kleine Grafik einblenden, die findet ihr bei Wikipedia. Da sind einfach mal so ein paar Hauptzweige aufgeführt. Der größte davon ist die römisch-katholische Kirche, die ist auf Platz 1. Mit 1,3 Milliarden Menschen. Über eine Milliarde auf dieser Welt gehört zur katholischen Kirche. Und katholisch ist nicht gleich katholisch. Also es gibt 24 katholische Kirchen, römisch-katholische Kirchen, die alle den Papst als Oberhaupt zum Beispiel anerkennen. Das größte davon ist die römisch-katholische Kirche, das, was wir hier auch haben, zum Beispiel in Annaberg. Aber dann gibt es noch 23 katholische Ostkirchen, die teilweise in der arabischen Welt und so existieren. Unierte Kirchen nennt man sie auch. Das sind so Teilkirchen, da gibt es die griechisch-katholische Kirche, die armenisch-katholische, die maronitische Kirche und vieles, vieles mehr. Gemeinsam haben sie, dass sie sich auf Petrus zurückführen können und den Papst Franziskus im Moment als Oberhaupt der Kirche anerkennen. Und ihr Zentrum ist Rom. Dann gibt es die orthodoxe Linie in dem Ganzen. Da kann man so ungefähr 350 Millionen Menschen auf der Welt dazu zählen. Die orthodoxen Kirchen, die bei uns nicht so häufig gesät sind hier, aber in Osteuropa und im gesamten Orient sind die sehr stark vertreten. Da gibt es zum Beispiel die russisch-orthodoxe Kirche, die rumänisch-orthodoxe, die serbisch-orthodoxe. Meine Frau kommt von Geburt an her aus einer orthodoxen Familie, aus der rumänisch-orthodoxen Kirche. Die Verwandtschaft, wenn wir sie besuchen, sind orthodox, von daher habe ich da auch persönlich Berührungspunkte damit. Die haben sich im Jahr 1054 abgespalten oder haben sich getrennt mit der katholischen Kirche. Ihr seht das, hier seht ihr das, das große Schisma. Und dort hat der Papst und der Patriarch, also die zwei Oberhäupter der Ost- und der Westkirche, die haben sich gegenseitig exkommuniziert, also rausgeschmissen aus der Gemeinde Jesu. So ungefähr zeitgleich. Das wurde übrigens im letzten Jahrhundert beim Zweiten Vatikanischen Konzil rückgängig gemacht. 900 Jahre später haben sie sich entschieden, das war nicht gut damals. Also da ist eine Korrekturfähigkeit da. Ruckzuck. Nach 900 Jahren haben sie das widerrufen. Das war damals diese große Trennung, also das war einer der größten Crashs, kann man sagen, in der Christenheit, wo die Kirche in zwei große Teile zerfallen ist. Und das war damals eine Frage kirchenpolitischer Macht in erster Linie. Jeder hat die für sich beansprucht, jeder, der was zu sagen hatte. Es waren nicht vorrangig theologische Gründe. Das kam erst viel später, dass sie sich dann als Irrlehrer bezeichnet haben und so. Aber zunächst mal war das einfach eine Frage von Macht, eine Frage von Kirchenpolitik. Die orthodoxen Kirchen, der ganze orthodoxe Strom, der hat sein Zentrum in Konstantinopel, das heutige Istanbul, früher Byzanz. Und das Oberhaupt ist der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, das ist im Moment Bartholomäus I. Die verstehen sich genau wie die katholische Kirche eigentlich als die ursprüngliche Kirche. Also das ist auch, das wird einem auch immer wieder begegnen. Es gibt viele Kirchen, die sich als die ursprüngliche verstehen und davon ausgehen, dass sich alle anderen von ihnen abgespalten haben und nicht umgekehrt. Und wenn man solche Skizzen sieht, wie sich die Konfessionen entwickelt haben, je nachdem, welche Kirche diese Skizze angefertigt hat, wird die sehr unterschiedlich aussehen. Wer von wem weggegangen ist und wer was angerichtet hat in der Geschichte. Dann gibt es die altorientalischen Kirchen. Haben die meisten wahrscheinlich noch nie was mit zu tun gehabt. Dazu gehören zum Beispiel die Kopten, die Tewahedo-Kirchen in Äthiopien oder in Eritrea, die armenische Kirche, die syrisch-orthodoxe Kirche und viele, viele andere mehr. Die meisten davon sind so auch im arabischsprachigen Raum, also die Kopten zum Beispiel in Ägypten ganz stark. Ja, das ist was, was viele vielleicht schon gehört haben, aber viele andere Kirchen haben wir wahrscheinlich noch nie damit zu tun gehabt. Diese Kirchen, die haben sich nach dem Konzil von Ephesus und nach dem Konzil von Chalcedon damals von der römischen Reichskirche abgespalten und getrennt. Das waren einige der ersten großen Spaltungen der Christenheit, die wehgetan haben. Die haben richtig wehgetan. Es waren Konzilien damals in Ephesus 431 und dann Chalcedon 451 nach Christus. Da ging es vorrangig um die Natur Jesu. Wie verhält sich das mit seinem Menschsein, mit seinem Gottsein? Wie ist Jesus? Und ihr glaubt nicht, wie tief man in diesen Fragen schürfen kann. Die meisten, die so christlich aufgewachsen sind, die schlucken das einfach, Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Und wir haben ja nun auch wirklich jahrhundertelang auch Theologiegeschichte hinter uns, wo die Dinge irgendwie geklärt wurden. Aber grabt euch mal durch solche Fragen, wirklich da zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen. Die Bibeltexte wirklich in der Tiefe zu verstehen. Und wir merken, das ging in den ersten Jahrhunderten schon los und man kam nicht wirklich überein an einigen Stellen. Es ging hart zur Sache, sodass zum Beispiel in Ephesus bei dem Konzil damals der Kaiser erstmal die zwei entscheidenden Patriarchen musste erstmal inhaftieren lassen. Die kamen erstmal in den Knast, weil es nicht funktioniert hat, ja, dass die sich da miteinander auf dem Konzil austauschen. Da musste die Staatsmacht erstmal eingreifen. Diese altorientalischen Kirchen, die haben teilweise sogar eigene Päpste, also das heißt dann auch so, die Kopten zum Beispiel, die werden im Moment geleitet von Tawadros II. Der ist Papst, aber nicht in der Tradition von Petrus, sondern von Markus. Markus, der Apostel Markus, ist damals nach Ägypten gegangen, nach Alexandrien und hat dort von Jesus erzählt. Und das ist denen ihre Linie, auf die sie sich zurückverfolgen lassen und wo sie sagen, Markus war unser Kirchenleiter in Ägypten und wir stehen in seiner Tradition. Es gibt die nestorianischen Kirchen, das ist vor allem die assyrische Kirche, die in Persien damals war. Den ihr Oberhaupt, habt ihr bestimmt auch noch nie gehört, ist Ma'adai II. Im Moment. Kommt auch nicht so oft im Erzgebirge vorbei, glaube ich. Die führen sich zum Beispiel zurück auf den Apostel Thaddäus. Also wir lesen bei den Kirchenvätern, wie die einzelnen Apostel dann in die ganze Welt gegangen sind und überall das Evangelium gepredigt haben. Manche, die sind bis Indien oder dann nach Europa und in verschiedene Regionen gegangen. Und die Kirchen, die dort entstanden sind, die haben eine uralte Tradition, eine uralte Geschichte und verfolgen sich da zurück bis in diese Zeiten hinein. Diese assyrische Kirche, die hat sich nach dem Konzil von Ephesus dann so ungefähr 50 Jahre später abgespalten. Da ging es auch um ähnliche Fragen. Dann, was schon uns ein bisschen näher liegt vielleicht, aber auch nicht wirklich hier in Sachsen, das ist die anglikanische Kirche. Auch wenn die Angelsachsen irgendwas von unserem Namen in sich tragen, aber die anglikanische Kirche, die haben auch nochmal zig unterschiedliche Teilkirchen oder Kirchen, die daraus entstanden sind, die alle anglikanisch irgendwie sind, mit anglikanischen Wurzeln. Die Entstehung der Anglikaner ist wirklich eine verrückte Geschichte, wo man sagt, wenn das die Gründe sind, warum wie Kirche sich entwickelt und warum Gemeinden sich trennen, da kann man nur erschüttert sein. Also, die Geschichte war die, König Heinrich VIII. Damals, König von England, wollte sich gerne scheiden lassen in den 1520er Jahren von seiner Frau. Ich glaube, die hat ihm keinen Sohn geboren. Das ist Scheidungsgrund genug für einen König. Und er wollte sich scheiden lassen, aber der Papst hat es ihm nicht erlaubt. Das war Papst Clemens VII. Damals. Der hat es ihnen nicht erlaubt. Aus Frust haben die englischen Bischöfe sich dafür entschieden, den Papst nicht länger als Oberhaupt anzuerkennen, weil er sowas macht, ja, und haben den König von England zum Kirchenoberhaupt gewählt. Das ist die Entstehungsgeschichte der Anglikaner. So entstehen neue Kirchen. Und nicht nur so, auch auf viele, viele andere Weisen und Wege. Das heutige Oberhaupt ist Justin Welby, das ist der Erzbischof von Canterbury. Und das übrigens, also wenn ich von ihm lese, ist es ein tiefgeistlicher Mann. Hat überhaupt nichts gemein mit seinen Gründungsvätern damals, mit dem Heinrich und dem Clemens und so weiter. Und man merkt, wie, auch wenn man so in der Geschichte schaut, was auch teilweise aus den anglikanischen Kirchen hervorgegangen ist und was da auch an geistlichen Leuten waren, da sieht man, wie Gott Geschichte schreibt. Trotz aller Wirrungen, wo man nur sagen kann, meine Güte, eine Kirche, die aus so einem Grund entsteht, die müssen sich doch selbst rauskatapultiert haben aus dem Reich Gottes, oder? Aber wenn man sieht, was draus wird und wie Gott immer wieder Leute erwählt, durch die Jahrhunderte hindurch, da kann man nur staunen. Es gibt, und das wissen wir nun alle, die protestantischen Kirchen. Das ist ein sehr großer Zweig auch. Das sind die Kirchen, die so aus der Reformationszeit im 16. Jahrhundert hervorgegangen sind. Aber das, was uns dann vertraut ist, ist einfach die evangelisch-lutherische Kirche, Martin Luther, Wittenberg und so weiter. Aber was uns vielleicht hier in unseren Breiten nicht ganz so vertraut ist, ist, dass es noch riesengroße andere Zweige der Reformation gibt. Also die reformierten Kirchen zum Beispiel, die auf Zwingli zurückgehen und auf Calvin, Johannes Calvin in Genf und Zwingli in Zürich. Aus den reformierten Kirchen, da sind dann wieder Haufen Bewegungen und einzelne Kirchen hervorgegangen, die presbyterianische Kirche, die sind durch den schottischen Reformator John Knox entstanden, mit reformatorischer Prägung. Die Kongregationalisten, die Calvinisten natürlich, die Zwinglianer und vieles, vieles mehr, was alles eine Frucht der Reformationszeit ist. In unterschiedliche Richtungen. Die dann die Täuferbewegung. Also da gibt es ja nochmal ganz andere Zweige, die in der Reformationszeit entstanden sind, die auch dann wiederum Verfolgung erlitten haben von den anderen Reformierten. Ja, also ich meine, wir wissen ja schon, wie es geknallt hat zwischen katholisch und evangelisch. Und mit Luther und auch seine Sprache, wie er den Papst belegt hat und umgekehrt. Und dann die Kriege, die daraus entstanden sind, furchtbar. Religionskriege zwischen christlichen Konfessionen. Und die von dem einen verfolgt werden, die verfolgen wieder die nächsten. Und dann gab es die Täufer und die mussten sich entscheiden, entweder taufen lassen oder sterben. Ja? Taufen lassen und getötet werden zur Strafe. Oder sich nicht taufen lassen und die eigene Überzeugung preisgeben. Bei den täuferischen Kirchen, da gibt es die Mennoniten, da gibt es die Amischen, die Hutterer und vieles andere mehr. Mennoniten haben wir, glaube ich, nur eine einzige Gemeinde in Sachsen, in Dresden. Habe ich ein paar Bekannte dort. Dann gibt es nochmal, also das sind ungefähr dieser Teil der Kirchen, die direkt aus der Reformation hervorgehen. Das sind so 300 Millionen Leute ungefähr auf der Welt. Und dann gibt es aber nochmal ungefähr 600 Millionen andere Protestanten und die sind entstanden aus den Erweckungsbewegungen, die danach kamen, auf protestantischem Boden. So vom 17. bis 20. Jahrhundert hindurch, da gibt es die Baptisten seit dem 17. Jahrhundert, die auch so ein Stück weit zumindest theologisch täuferische Wurzeln haben. Da gibt es die Quäker seit dem 17. Jahrhundert, George Fox, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, die Methodisten seit dem 18. Jahrhundert, John und Charles Wesley, George Whitfield und solche Leute. Große Erweckungen, gerade in Nordamerika zum Beispiel. Und natürlich auch zum Beispiel auch die Wesleys, auch auf anglikanischem Boden gewachsen, ja, als Familie in England. Die Herrnhuter Brüdergemeinde, nicht Gemeinde, die kommen auch noch. Herrnhuter Brüdergemeinde von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, hier in unserem Sachsenland. Eine Erweckungsbewegung, kann man sagen, die um die ganze Welt gegangen ist. Die haben, ich glaube, aus dem kleinen Dorf Herrnhut, wenn ich mich nicht irre, um die 2000 Missionare in die ganze Welt gesandt im Laufe der Zeit. Dann die Brüdergemeinden. Das ist nochmal auch, da gibt es auch wieder ganz verschiedene Brüdergemeinden. Und jede dieser Kirchen, die kann man aufsplitten in sonst wie viele Untergruppen. Und es wird immer mehr. Die Adventisten, da bin ich ein Exemplar davon. Dann die Heilsarmee, auch seit 19. Jahrhundert. William Booth und Catherine Booth. Und auch tolle Leute, wenn man schaut, wovon sie angetrieben waren und was Gott aus ihnen gemacht hat. Die Pfingstler, also in, ich sag mal, in großer, sichtbarer Form dann ab dem 20. Jahrhundert, zu Anfang des letzten Jahrhunderts, aber vom Inhalt des Pfingstlertums her gab es das schon immer wieder in den Zeiten davor, aber dann natürlich in voller Kraft, und da gibt es endlos viele Einzelkirchen, einzelne Pfingstkirchen auf der ganzen Welt. Das nimmt kein Ende, das werden immer mehr. Dann auch die Pfingstbewegung ist nochmal ein Begriff, der ist mehr als die Pfingstkirchen, die Pfingstgemeinden, sondern das ist eigentlich das, wo dann auch die charismatische Bewegung mit reingezählt wird. Das ist dann eine Bewegung, die durch die ganzen anderen Kirchen durchging. Dass sie was Pfingstlerisches in ihren Kirchen gelebt haben, aber in ihren Kirchen geblieben sind und das bis heute tun. Neocharismatische Bewegung und so weiter und so fort. Und ein Zweig, den will ich auch nicht vergessen, das sind die messianischen Juden. Das ist ein Teil der Gemeinde Jesu, der manchmal bei solchen Skizzen gar nicht auftaucht, aber der auch am Wachsen ist und ein sehr, sehr wertvoller und wichtiger Teil von der Gemeinde Jesu hier auf dieser Welt ist. Seit 19. Jahrhundert hat das so richtig an Fahrt gewonnen. Und vieles, vieles mehr. Also da will ich jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Es gibt weltweit, ja, man kann fast sagen, unzählig viele christliche Konfessionen, Denominationen. Es entstehen ständig neue und manche sterben auch und sind nicht mehr da. Manche gab es mal, die gibt es nicht mehr. Ich denke, die kleinste Konfession, die gerade noch existiert, das sind die Shaker, die haben noch 2 Leute gerade. Die wird es in einigen Jahren nicht mehr geben. In den USA gibt es sie noch, die waren mal über 6.000 vor etlichen Jahren, aber die haben ein bisschen den Nachteil, dass sie alle ehelos leben. Das ist Teil ihres Glaubens. Und sie sind zeitweise vor allen Dingen gewachsen, weil sie sich um Waisenkinder gekümmert haben, bevor das soziale System besser geworden ist in Amerika. Seitdem gehen ihr ein bisschen die Mitglieder verloren. Da kommen nicht viele nach. Und so kommen welche und gehen welche, und die Gemeinde Jesu bleibt dynamisch. Die Geschichte der Gemeinde Jesu ist eine Geschichte voller Wunden, voller Brüchen und Konflikten und auch Kriegen. Ich meine, schaut euch Nordirland an, die Geschichte dort und in anderen Teilen der Welt, wo Christen gegen Christen kämpfen oder gekämpft haben. Die Entstehung neuer Kirchen war meistens mit großen Konflikten verbunden. Das war nie leicht. Ich will mal ein Beispiel nennen hier aus dem Erzgebirge, als die Methodisten entstanden sind im Erzgebirge. Die methodistische Erweckung hier vor Ort, sind viele Gemeinden entstanden. Bis heute, denke ich, muss ich mal die Methodisten hier fragen, glaube ich, in Deutschland eins der Gebiete mit den meisten Methodistengemeinden, oder? Zumindest lief es gut damals hier beim Gründen der Gemeinden. Aber wenn man mal reinschaut, was da los war, als die es gewagt haben, neue Gemeinden zu gründen, in Schorlau und Bockau zum Beispiel wurden die mit Steinen beworfen, wenn die Methodisten durch die Straßen gegangen sind dort. Dann Gottesdienste wurden polizeilich aufgelöst und die Anwesenden geschlagen, weil unter den Anwesenden Mitglieder anderer Kirchen waren. Das war verboten. Also wenn du richtig Methodist warst, dann war es mal noch, konntest du nicht viel machen. Aber wenn du als Mitglied einer anderen Kirche dich dorthin verirrt hast, dann gab es Ärger. In Neudorf, da mussten 100 Mark Ordnungsstrafe bezahlt werden wegen methodistischer Chorproben am Sonntag. In Geier kam es zu Prügeleien zwischen einem Pöbelhaufen von ein paar hundert Leuten, die, das waren überwiegend Lutheraner, weil ich meine, damals waren es einfach alles Lutheraner, ja, in der Stadt, dort in Geier. Und die haben sich mit den Methodisten geprügelt, die sich dort versammelt hatten. Da gab es richtig Ärger, ja, und dann Strafanzeigen und so weiter und so fort. So ging es zur Sache, wenn sich Christen getroffen haben. Hier bei uns im Erzgebirge. Mein eigener Opa, der musste sich als Jugendlicher im Geheimen taufen lassen, in einem Bach bei Tannenberg. Weil zu der Zeit es verboten war, dass die Freikirchen Taufen durchführen, ja, als er jung war. Die Gemeinde Jesu ist eine Braut voller Wunden. Das ist das, was ich auch in diesem Titel von heute als Untertitel habe. Es ist eine Braut, die Braut Jesu, die stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Durch all die Jahre und die Konflikte. Und zwar Wunden, die sie sich zum großen Teil selbst zugefügt hat. Es ist ja das eine, wenn die Gemeinde Jesu Verfolgung erleidet. Durch andere, die nicht dazugehören. Das ist uns verheißen. Dass das Teil des Programms ist. Und das erleben viele auf dieser Welt mehr denn je. Aber es ist was anderes, wenn sich die Braut Jesu selbst zerlegt und sich Wunden zufügt und sich Schmerzen zufügt, zu denen sie eigentlich nicht berufen ist. Es ist eine Braut, die ohne ihren Bräutigam immer anfangen wird, sich selbst zu verletzen und selbst zu zerstören. Und es ist aber auch eine Braut, die zugleich in der Nähe des Bräutigams heil werden kann und wunderschön wird. Die Frage ist einfach nur, ist diese Braut in der Nähe ihres Bräutigams oder nicht? Ist seine Gemeinde an ihm dran, an Jesus dran? Ist er wirklich das Haupt? Ist er derjenige, der durchregiert bis unten, der sagt, wo es lang geht, auf den gehört wird und dem gefolgt wird? Dann ist das Potenzial da, dass diese Braut an Schönheit und an Gesundheit gewinnt. Und ich glaube, beides passiert gleichzeitig auf dieser Erde. Dass die Braut Wunden erleidet und dass sie geheilt wird. Dass Dinge zerbrechen, dass Spaltungen geschehen und dass Dinge wiederhergestellt werden. Dass Neues kommt und heil wird. Wir leben in einer Zeit, wo beides geschieht. Und ich glaube, es war die ganzen 2000 Jahre so. Beides geht nebeneinander her. Mal hier, mal da. Wir leben in einer Zeit, wo einerseits die Einheit unter manchen Christen zum Teil stärker ist als je zuvor. Und zugleich leben wir in einer Zeit, in der die echte Einheit der Kirchen unwahrscheinlicher ist denn je. Und ich will das kurz erklären. Der Wunsch nach Einheit, der ist ja bei vielen da. Auch in den meisten Kirchen. Der ist in vielen sehr groß, das bringt Unterschiedliches hervor, also dieser Wunsch nach Einheit. Und vieles entsteht in dieser Hinsicht, aber weniges kommt zum Ziel. Ein Beispiel, es gibt beispielsweise den Ökumenischen Rat der Kirchen mit fast 350 Mitgliedskirchen auf der Welt, die dort dazugehören. Und das Ziel ist eigentlich, eine gemeinsame Plattform zu schaffen, wo man mit einer Stimme im Namen Jesu in diese Welt hineinsprechen kann. Der Ökumenische Rat der Kirchen befindet sich aber nun schon seit den 90er Jahren in einer Dauerkrise, muss man sagen. Manche Kirchen haben ihn wieder verlassen. Zum einen das, zum anderen sind einige der größten Kirchen, gehören da gar nicht dazu, wie die römisch-katholische Kirche zum Beispiel, die meisten Mitglieder hat. Die sind nicht Teil des Ganzen. Andere gehen wieder. Und eine Annäherung in den großen theologischen Fragen kommt nicht voran, gar nicht. Also über Jahrzehnte hinweg nicht. Ist auch nicht absehbar, dass es irgendwann geschehen wird, muss man sagen. Nach all den Gesprächen und Dingen, die so gelaufen sind in den ganzen Jahren, da sind die Fronten teilweise verhärtet. Hinzu kommt auch, dass die Kirchen ja in sich auch nicht eins sind. Also welche Kirche auf dieser Welt ist denn in sich eins? Also wie will man es denn zwischen Kirchen irgendwie hinkriegen, wenn es in den Kirchen selbst überhaupt nicht funktioniert? Die sind immer wieder zerrissen und immer wieder Spaltungen ausgesetzt. Die Anglikaner und die Methodisten, die zerbrechen im Moment fast an der Frage der Trauung Homosexueller. Die russisch-orthodoxe Kirche zum Beispiel, die hat sich letztes Jahr, hat sie die Verbindung zum ökumenischen Patriarchat in Konstantinopel abgebrochen. Das ist ein gravierendes Ereignis. Und da, der Grund dafür ist die Ukraine. Also das ist dann eng mit Politik verknüpft. Ja. Wer bestimmt über die Ukraine? Zu wem gehören die? Und da merkt man, Russland und der Rest der Welt, da sind auch geopolitische Fragen im Hintergrund. Und da hat die russisch-orthodoxe Kirche sich quasi so ein Stück weit getrennt, auch vom theoretischen Oberhaupt in Konstantinopel. Das bedeutet praktisch, dass die Gläubigen, die russischen Gläubigen zum Beispiel, gar nicht mehr in anderen orthodoxen Kirchen im Ausland beten dürfen oder die ganzen Pilgerstätten besuchen können. Das ist theoretisch jetzt gar nicht mehr möglich. Und die russische Kirche, die hat letztes Jahr sogar davor gewarnt oder zu bedenken gegeben, dass ein Religionskrieg daraus werden könnte, dass Blutvergießen kommt und so. Und das sind Christen untereinander, ja, in unserer Zeit. Die katholische Kirche hat gerade ihre Amazonas-Synode hinter sich. Und wenn man mal ein bisschen tiefer reinschaut in die Fragen, die diskutiert werden, dann merkt man, wie Jahrhunderte alte Glaubensüberzeugungen und Traditionen, die eigentlich Konsens waren, immer wieder unter Spannung stehen. Und wo man sich fragt, wie will man das denn, wie will man so einen Laden zusammenhalten? Weltweit. Und das kann man fast von jeder Kirche erzählen, diese Geschichten. Das ist einfach die Realität, in der wir leben. Welche Kirche ist denn in sich eins? Ich meine, ich bin in vierter Generation Mitglied einer Freikirche, aber dort ist genau dasselbe. Da ist doch nicht mehr Einheit als in den alten Kirchen. Schaut euch neue Gemeinden an, die neu gegründet werden. Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis es kracht. Bis dort die nächsten Spaltungen geschehen. Und das geht weiter und weiter und weiter. Es ist keine Frage von alt oder neu und keine Frage bestimmter theologischer Überzeugungen, sondern es ist einfach eine Frage von Menschsein. Es ist die Realität unserer Menschheit. Und traurigerweise ist es auch was, was die Gemeinde Jesu prägt und das schon von Anfang an. Und gleichzeitig stehen sich Christen heute aber auch näher denn je. Und ihr merkt, es widerspricht sich eigentlich, aber es existiert beides nebeneinander. Jesus hat mal gesagt, das Unkraut und der Weizen, das wird gemeinsam aufwachsen bis zum Ende. Beides wird größer werden. Nicht nur das eine oder nur das andere. Es geht nicht alles einen Bach runter und es ist auch nicht alles nur gut, sondern beides wird stärker und gewinnt an Fahrt und gewinnt an Kraft. Im großen Stil gibt es das, also dass auch Wiederherstellung geschieht, auch unter Kirchen. Also mal ein eindrucksvolles Beispiel. 1965 kam es zum ersten Mal nach 1.500 Jahren zu einem gemeinsamen Treffen aller orientalisch-orthodoxen Kirchen in Äthiopien, in Addis Abeba. Und die haben dort gemeinsame Konsensdokumente dann verabschiedet über die Christologie, also über Jesus, wer Jesus für sie ist. Nach 1.500 Jahren, denn ihre letzte Begegnung, wo sie alle an einem Tisch saßen, war beim Konzil von Ephesus, 431 nach Christus. Und im letzten Jahrhundert hat es dann geklappt. Da ging wieder was vorwärts. Was lange währt, wird gut, sagt man ja. Wir sehen, dass Einheit unter Christen wächst auf lokaler Ebene. Das erleben viele vor Ort in ihren Städten. Morgen treffen wir uns wieder als Pastoren und Pfarrer von Annaberg zum Beispiel, treffen wir uns regelmäßig, um uns auszutauschen, um gemeinsam zu beten. Auch hier sitzen Leute unterschiedlicher Kirchen in einem Raum und halten es irgendwie miteinander aus, offensichtlich. Und auch sehr gut. Und haben sogar herzliche Freundschaften und Beziehungen untereinander. Auf ganz persönlicher Ebene erleben wir das. Freundschaften unter Christen unterschiedlicher Konfessionen, das wäre doch vor ein paar hundert Jahren noch nicht denkbar gewesen. Ja, da muss man sagen, das ist nicht normal. Das wäre auch teilweise vor einigen Jahrzehnten in manchen Konstellationen noch nicht denkbar gewesen. Viele erzählen mir, wie sie bei den Bausoldaten zu DDR-Zeiten, wie ihnen sich eine neue Welt erschlossen hat, weil sie zwangsläufig mit anderen Christen aus anderen Kirchen gemeinsam zusammen gewohnt haben, voneinander abhängig waren, festgestellt haben, dass sie es ja wirklich ernst meinen, dass die an die Bibel glauben, dass die an Jesus glauben, dass die beten können, sogar noch besser als man selbst vielleicht manchmal. Und wo man merkt, da sind Freundschaften entstanden, da sind Beziehungen entstanden, die halten durch bis heute. Manche sind verheiratet, haben konfessionsverbindende Ehen. Und vieles mehr. Und das sind Dinge, die wären zu manchen Zeiten der Weltgeschichte so niemals möglich gewesen. Und diese Dinge wachsen. Und da erkennt man sich als Brüder und Schwestern. Die Christenheit war sich gegenseitig wahrscheinlich noch nie so nah und gleichzeitig so fern. Es gibt geistliche Bewegungen, die gehen durch die verschiedenen Kirchen hindurch. Und auch durch Kirchen hindurch, die offiziell miteinander gar nichts zu tun haben. Aber in den Kirchen gibt es Leute, die sich treffen und die sich eins sind im Geist, obwohl die Kirchen an sich davon noch nichts mitgekriegt haben. Aber es gibt es gibt auch das Umgekehrte. Also in jede Richtung gibt es das, dass was wächst, auch an gegenseitigem Erkennen, wo man sich als Brüder und Schwestern wirklich erkennt und gleichzeitig aber in Verhältnissen lebt, wo wir merken, es ist eine Braut mit Wunden. Es ist ein gebrochener Leib Jesu. Hinzu kommt dann noch das, was ich letzte Woche schon mal angedeutet habe, dass wir in einer total individualistischen Welt leben. Die meisten Zeiten vor uns, da war das kollektive Denken viel stärker ausgeprägt. Dadurch halten auch Kirchen eher zusammen. Das ist ganz normal. Auch Familien, auch Ehen, auch eine Gesellschaft. Und wir merken das auf allen Ebenen der Gesellschaft, wie schnell Zerbruch passiert und Abgrenzung, weil man sich selbst für das Nonplusultra hält und weil ein Kollektivdenken eigentlich ein Stück weit verloren gegangen ist, auch in der Gemeinde Jesu. Deswegen zerfallen Kirchen in der westlichen Welt auch aus meiner Sicht schneller als in manch anderen Teilen der Welt. Weil wenn es ein Problem gibt, dann macht man halt was Neues. Sobald es Spannungen gibt und Konflikte und einer austickt, na dann geht man halt, dann mache ich halt was Neues. Und ich glaube, deswegen zerfallen auch protestantische Kirchen schneller als katholische und orthodoxe, weil sie eine viel individualistischere Theologie auch haben. Also das wäre jetzt nochmal, da müsste man nochmal ins Detail gehen, aber einfach vom ganzen Kirchenverständnis her sind protestantische Kirchen viel anfälliger dafür, auseinanderzugehen, als zum Beispiel orthodoxe Kirchen oder katholische. Das hat viele Gründe. Dadurch tun sich Gräben auf, die man vielleicht so beschreiben kann. Die einen, also wir haben unterschiedliche Probleme. Die einen, die glauben, dass die neuen geistlichen Bewegungen und Kirchen, die so kommen, dass die gut sind und erstrebenswert und dass das Alte überholt ist. Die anderen, die glauben, dass die neuen geistlichen Bewegungen und Kirchen eine Gefahr sind und eine Verirrung sind und das Alte das Nonplusultra, wo man nicht drüber hinauskommt. Und beide Sichtweisen führen aus meiner Sicht in die Irre. Jesus äußert sich dazu mal anhand eines schönen Vergleiches, nämlich alte und neue Weinschläuche. Jetzt bin ich kein Experte von Weinschläuchen, aber das, was hier steht, ist sehr bemerkenswert. Lukas 5, Vers 37. Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden verderben. Sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche und niemand will, wenn er alten getrunken hat, neuen, denn er spricht, der alte ist milde. Das ist jetzt, also, da tut sich eine Welt auf bei diesen Versen. Meistens höre ich diesen Text, wenn es darum geht, wir machen was Neues. Ja, das passt mit dem Alten nicht zusammen. Weg mit dem Alten sozusagen, neuer Wein muss in neue Schläuche. Jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, dass Jesus die alten Weinschläuche ja gar nicht verworfen hat, sondern im Gegenteil, er will, dass sie nicht zerreißen. Das ist ein Faktor, den je nachdem, wie man tickt, den man schnell übersieht. Ihm war es sogar wichtig, dass sie nicht verloren gehen, die alten Schläuche. Er sagt lediglich, man soll neuen Wein nicht in die alten Schläuche füllen, weil die sonst zerreißen. Alter Wein ist aber in alten Schläuchen sehr gut aufgehoben. Und alter Wein ist bekanntlich sogar wertvoller als neuer Wein. Da bin ich kein Weinexperte, aber habe ich mir sagen lassen. Einige der Gemeinden und Bewegungen in der Christenheit, die wir als alte Weinschläuche vielleicht ansehen, die sind es vielleicht sogar tatsächlich. Ist gar nicht das Problem. Aber das bedeutet nicht, dass sie für den Herrn nicht mehr brauchbar oder wertvoll wären. Nachdem, wie ich diese Texte hier deute. Das, was in ihnen bewahrt wurde, ist möglicherweise sogar wertvoller als manches, was an Neuem auf dem Plan ist. Jesus sagt hier, niemand will, wenn er Alten getrunken hat, Neuen, denn er spricht, der Alte ist milde. Ja, kann man mal drüber nachdenken, wie man das verstehen kann hier. Aber gleichzeitig ist es auch so, der neue Wein, der hat auch seinen Wert, denn er soll nicht verschüttet werden. Das ist das zweite Anliegen, was Jesus hat, dass der neue Wein nicht einfach verschüttet wird, sondern auch dass ein Gefäß da ist, was das halten kann, was es auffangen kann. Man sollte das eine gegen das andere nicht ausspielen. Das tut Jesus ja auch nicht, sondern er mahnt einfach nur zur Weisheit, sich zu überlegen, was wohin gehört. Welcher Wein in welchen Weinschläuchen gut aufgehoben ist. Das Ziel von Jesus ist einerseits, dass die alten Gefäße nicht zerreißen und andererseits, dass der neue Wein auch nicht verschüttet wird. Und ich glaube, über beide Dinge lohnt es sich nachzudenken, wenn es um die Gemeinde Jesu geht. Und da kann man viel nachdenken, was das praktisch bedeuten könnte. Neue Bewegungen, die tragen ja häufig eine Wahrheit oder eine Erkenntnis in sich, die dem Rest der Gemeinde Jesu irgendwie abhanden gekommen ist. Sonst würden sie ja nicht entstehen. Das Neue entsteht ja meistens, weil es irgendwas ergriffen hat, was im restlichen, in der restlichen Umgebung nicht mehr oder noch nie vorhanden war. Und indem sie versuchen, das voranzubringen, verursachen sie aber oft eine Trennung der Gemeinde. Ein Großteil der Gemeinde kann möglicherweise zu einem alten Weinschlauch werden, der unfähig ist, den neuen Wein aufzunehmen. Das ist ja auch bedenkenswert. Kann es vielleicht sein, dass Teile der Gemeinde Jesu gar nicht dafür geeignet sind, bestimmte Dinge in sich aufzunehmen? Und trotzdem, das, was sie aber in sich schon aufgenommen haben, einen Wert hat, der vieles andere übersteigt? Ich will nur Gedankenanstöße hier geben. Wie soll man umgehen mit denen, die den neuen Wein ablehnen, ihn vielleicht sogar bekämpfen? Aus meiner Sicht, und jetzt will ich mal einen Bogen spannen zu Paulus, zu dem, was er sagt, aus meiner Sicht sollten wir nicht weniger ehrerbietend und respektvoll mit diesen alten Schläuchen umgehen, als Paulus uns Christen dazu ermutigt, mit den Juden umzugehen. Weil das ist ein guter Präzedenzfall, finde ich, wenn ihr den Römerbrief mal lest. Paulus schreibt im Römerbrief, dass die Juden sich verhärtet haben und darum dem Evangelium widerstehen und seine Botschafter verfolgen. Und Paulus hat selber darunter zu leiden. Und trotzdem, sagt er, sind sie Geliebte um der Väter willen. Da haben wir letzte Woche drauf geschaut. Und weil ihnen das Wort Gottes anvertraut worden ist. Deswegen warnt Paulus die Nachfolger Jesu aus den anderen Nationen davor, die mit dem neuen Bund dann so vorangehen, er warnt sie davor, sich gegen die Juden zu rühmen und sich für was Besseres zu halten. Das Neue, sagt er, ist nur eingepfropft in das Alte. Die Wurzeln sind nicht wir, sondern die Wurzeln tragen uns. Wenn ich mich über die Wurzeln und die alten Äste, aus denen ich vielleicht herauswachse, erhebe, weil sie nicht erkennen, was ich erkenne, stehe ich in der Gefahr, selbst wieder herausgebrochen zu werden. Paulus bringt es mit diesem Bild sehr schön. Und ich möchte einen anderen Bogen spannen, der eigentlich was Ähnliches sagt. Und das steht in den 10 Geboten. Nämlich das erste Gebot, an das eine Verheißung geknüpft ist, ist das Gebot, Vater und Mutter zu ehren. Und ich will das mal auch anwenden und übertragen bei diesem Thema hier. 2. Mose 20, Vers 12. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange währen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Ich glaube, dass es nicht nur für leibliche Eltern gilt, für die natürlich sowieso, sondern dass es auch im übertragenen Sinne gelten kann, auch für geistliche Eltern, für Eltern in unterschiedlichen Zusammenhängen. Denn David hat das zum Beispiel sehr eindrucksvoll gelebt in Bezug auf Saul und er nennt Saul seinen Vater. Es war nicht sein leiblicher Vater, sondern es war einfach nur der König, der vor ihm an der Macht war. Und die Bibelkenner unter euch, die wissen, dass es nicht schön war, die Beziehung zwischen Saul und David, sondern Saul hat versucht, David zu töten. Mehrfach, obwohl bekannt war, dass David mal der Nachfolger von ihm werden wird, dass er von Gott als neuer König Israels bestimmt ist und sein Vorgänger war noch auf dem Thron, nämlich Saul. Und er nennt ihn Vater und ehrt ihn, obwohl er von ihm verfolgt wird. Und hier begegnen wir einer Dimension von Kindschaft, was es bedeutet, die Eltern zu ehren, da stockt einem fast der Atem. Kennt die Geschichte vielleicht, wo er dort in der Höhle sich versteckt und Saul kommt und erledigt dort sein Geschäft in der Höhle und David schneidet ihm ein Stück von seinem Gewand ab und anstatt ihn zu töten, der ihn töten will, sagt er, alle empfehlen ihm und sagen, hier, töte den doch. Und David sagt, wie sollte ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn legen? Er sagt, ich würde es doch nicht wagen, meine Hand an den zu legen, den Gott eingesetzt hat und das zu einem Zeitpunkt, wo Saul längst verworfen war. Tatsächlich, auch er war auch bei Gott nicht mehr hoch im Kurs. Und trotzdem ehrt David ihn und sagt, es ist der Gesalbte des Herrn. Und ich werde nichts tun, um ihn anzutasten. Und er ruft ihm zu, Vater, und erklärt sich dann. Und weil er das gemacht hat, und weil David ein Mann war, der grundsätzlich in dieser Weise gelebt hat, hat Gott ihm einen Thron gegeben, der in Ewigkeit Bestand hat. Und jetzt denkt an dieses Gebot, ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir geben wird. Davids Thron ist ein ewiger Thron, denn Jesus kommt dann 1000 Jahre später und es heißt, dass er auf dem Thron Davids sitzt. Bis in alle Ewigkeit. Davids Gunst bei Gott ist eine, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Er lebt lange in dem Land, das der Herr sein Gott ihm gegeben hat, weil er seinen Vater, seinen Vorgänger, aus dem er mit seinem Königtum hervorgegangen ist, weil er ihn geehrt hat und ihn nicht verachtet hat. Unsere, als Christen, so als Gemeinde Jesu, sind unsere ersten geistlichen Eltern natürlich Israel, auch so wie Paulus das schreibt mit dem Ölbaum. Israel ist die Wurzel und alle Zweige und Äste wachsen an der Wurzel. Und ja, genauso wie wir aus Vätern und Müttern Nachkommen hervorgehen. So ist der natürliche Lauf. Deswegen sollen wir auch Israel ehren und uns nicht über sie erheben, wie auch immer ihr Erkenntnisstand ist und ihr Status. Das spielt überhaupt keine Rolle. Paulus sagt, überhebt euch nicht über sie, und das sagt er über welche, die ihn auch töten wollten. Genau wie David jemanden ehrt, der auch ihn töten wollte. Also das Gebot, Eltern zu ehren, und ich würde es eben auch übertragen wollen, auch geistliche Eltern zu ehren, das gilt sogar für diejenigen, die einen töten wollen, die hinter einem her sind. Der Aufruf, die Eltern zu ehren, gilt selbst dann, wenn es um Leben und Tod geht. Und das hat eine Dimension, die kann man erstens nur durch Gott natürlich ergründen und leben. Und das ist klar, ich kann es nur in der Begegnung mit Gott überhaupt fähig werden, sowas zu wollen und sowas zu leben. Aber wir merken, es hat hier eine Dimension, die kennt keine Grenzen. Die Eltern zu ehren, auch die im übertragenen Sinne die Eltern, so wie bei David und Saul, ist ein Auftrag und eine Berufung, in der wir stehen, die grenzenlos ist. Diejenigen, die das tun, die werden Frucht hervorbringen, die in Ewigkeit Bestand hat. Und in zweiter Instanz sind natürlich unsere geistlichen Väter und Mütter dann nach Israel, dann aber natürlich auch die Christen, die Bewegungen, die Konfessionen, aus denen wir irgendwie hervorgegangen sind. Der Ölbaum, der hat Wurzeln, der hat einen Stamm, der hat Äste, der hat Zweige, irgendwo hängen wir damit dran. Und all das, was uns hinführt bis in die Wurzeln, bis ins Erdreich hinein, das sind in gewisser Weise Eltern für uns. Geistliche Väter und geistliche Mütter. Wir leben doch als Christen nicht im luftleeren Raum. Ich meine, die Kirchen, die sind auseinander hervorgegangen, alle, irgendwie. Einer ist zum Vater und zur Mutter vom Nächsten geworden. Ob er es nur wollte oder nicht. Manche Geburten, die kamen auch unplanmäßig, ja. Die waren ungewollt. Aber trotzdem ist man Eltern geworden. Und trotzdem ist man ein Kind von jemandem, von dem man hergekommen ist. Und diese Eltern zu ehren, ist vom Reich Gottes her gesehen unsere selbstverständliche Verantwortung. Und gleichzeitig so schwer. Es ist einerseits eines der völlig natürlichsten und normalsten Prinzipien im Reich Gottes, das zu tun. Und gleichzeitig finden wir so wenige Leute, die das von Herzen leben. So schnell sind da unsere Grenzen erreicht, wo wir sagen, nee, das geht jetzt nicht mehr. Das war jetzt zu hart oder so. Unser geistliches Wachstum und unser zukünftiges Bestehen als einzelner Christ und auch als Kirche, als Gemeinde, wird maßgeblich davon abhängen, wie sehr es uns gelingt, unsere natürlichen und geistlichen Eltern zu ehren. Ich glaube, dass davon auch unsere Zukunft abhängt. Das Traurige ist, dass es bis heute keine einzige Bewegung Gottes zu geben scheint, die nicht von der vorherigen irgendwie verfolgt wurde. Zumindest in den meisten Fällen scheint es so zu sein. Und diejenigen, die einst Verfolgung erlebt haben, die Bewegungen und Kirchen, die selbst verfolgt wurden, sind diejenigen, die wieder die nächsten Bewegungen höchstwahrscheinlich verfolgen werden. Das ist leider die Realität weiter Teile der Kirchengeschichte. Und wenn wir uns persönlich oder mit unseren Gemeinden, wo wir herkommen, wie auch immer, wenn wir uns als Teil aktueller Bewegungen Gottes vielleicht sehen, dann sollten wir gut aufpassen, dass wir nicht zum größten Hindernis werden für die nächsten Bewegungen, die Gott anschieben wird. Und diese Gefahr ist wirklich groß. Wenn wir glauben, nah am Herrn zu sein und diejenigen zu sein, durch die Gott was reißen will in unserer Zeit, dann stehen wir gleichzeitig auch in der großen Gefahr, das größte Hindernis für die nächsten Bewegungen Gottes zu sein. Lasst uns an der Stelle aufpassen, und in der Regel ist es so, da wo man nicht heil geworden ist in Bezug auf seine eigenen Eltern, da wird man dieselben Dinge tun bei den eigenen Kindern. Viele sagen, ich will mal nicht werden wie meine Eltern oder ich will es gerade anders machen, aber der Punkt ist, wir werden es genauso machen, solange wie wir nicht gelernt haben zu vergeben und Wiederherstellung erlebt haben hin zu unseren eigenen Eltern. Und junge Kirchen, Gemeinden, die neu entstehen, die aus einem Zerbruch hervorgehen, die werden meistens auch wieder im Zerbruch enden. Es sei denn, es ist eine Heilung und eine Wiederherstellung geschehen. Es sei denn, es ist ein Kurswechsel geschehen und das, was im Inneren erneuert wurde und dass sie gelernt haben, ihre Eltern, egal wie schlimm die waren, zu ehren und sie als diejenigen anzuerkennen, die sie nun mal sind. Auch in der eigenen persönlichen Geschichte. Was ist, wenn sich in den Kirchen und Bewegungen, die wir persönlich vielleicht längst verworfen haben, also mag ja sein, dass wir der Meinung sind, bestimmte Gemeinden, bestimmte Kirchen, bestimmte Bewegungen, die haben es verspielt. Was ist, falls sich in diesen Bewegungen und Kirchen tatsächlich doch noch echte Brüder und Schwestern im Glauben befinden sollten? Deswegen muss ich natürlich nicht alle Überzeugungen von Ihnen teilen, aber im ersten Johannesbrief steht sehr klar, was ist, wenn wir diese Brüder und Schwestern nicht anerkennen. Also ich sage es nochmal, wenn mag ja Teile geben der Gemeinde Jesu, wo wir sagen, die sind eigentlich nicht mehr Teil der Gemeinde Jesu, aber was ist, wenn darin doch noch welche sind? Und wir verwerfen sie und wir lehnen sie ab und wir verurteilen sie und verdammen sie, obwohl dort Brüder und Schwestern sind. Und ich möchte mit euch ein paar Texte lesen aus dem ersten Johannesbrief, denn er beschreibt genau das. Da heißt es, wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Also Brüder zu lieben, Brüder und Schwestern zu lieben, ist der Weg, im Licht zu bleiben. Und das Licht, der erste Johannesbrief sagt, dass Gott ist das Licht. Ja. Wer die Brüder nicht liebt, wird andere zu Fall bringen, weil er selber verblendete Augen hat. Also der Weg in die Verblendung, auch der Weg in die geistliche Verblendung, hat auch was damit zu tun, wie mein Verhältnis zu den Brüdern und zu den Schwestern ist. Wie mein Verhältnis zu anderen Teilen im Leib Jesu ist. Wie mein Verhältnis vielleicht zu meinen geistlichen Eltern ist. Je nachdem kann es zur Verblendung führen. Geistlich zu sehen bedeutet, die Brüder zu sehen und sie zu lieben. So wie Adam aus seinem Schlaf erwacht ist und er sieht Eva und sagt, das ist doch Bein von meinem Bein, das ist doch Fleisch von meinem Fleisch. Die gehört zu mir. Die Augen aufzumachen und zu sehen, wer zu uns gehört. 1. Johannes 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, weil die Brüder das Leben, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Die Brüder zu lieben, das trägt eine ewige Dimension in sich. Also aus geistlicher Sicht muss man sagen, hier, wenn man diesen Text mal auf sich wirken lässt, aus geistlicher Sicht geht es bei der Frage, wie wir mit unseren Brüdern umgehen, um Leben und Tod. Also da ist Johannes in all seiner Sanftheit, muss man sagen. Also Johannes ist ja schreibt keiner so viel über die Liebe wie er, ne? Also wenn man hier auch diesen Brief liest. Aber die Botschaft, die er sendet, ist drastisch. Er sagt, im Grunde geht es um Leben und Tod bei der Frage, ob wir unsere Brüder lieben oder nicht. Das entspricht, als wenn man Menschen tötet, sagt er, Menschenmörder. Das geistliche Leben wird aus uns weichen, wenn wir die Brüder hassen. Das ist hier wie eine negative Verheißung. Vielmehr sollen wir unser Leben für die Brüder geben, um geistliches Leben zu gewinnen. Und wer seinen Besitz mit den Brüdern teilt, der bleibt in der Liebe Gottes. Wie gesagt, ich meine, die Brüder ist die Frage, wo wir sie überall finden. Letztendlich muss Gott darüber entscheiden. Und wir brauchen den Heiligen Geist, dass wir erkennen, in wem er noch ist. Also wo der Heilige Geist auch ist. Wo wir durch den Geist sollen wir uns erkennen, gegenseitig. Nicht mit menschlichem Urteil und menschlichen Augen, dass wir sagen, du glaubst das nicht richtig so wie ich, sondern dass wir erkennen, ist vielleicht der Heilige Geist trotzdem auf ihnen, obwohl sie manche Dinge anders sehen, vielleicht auch falsch sehen. Ist er möglicherweise auch auf mir, obwohl ich manche Dinge falsch sehe. Ja? Aber dass wir uns im Geist erkennen, dass wir im Geist erkennen, wer Teil seiner Braut und Teil seiner Gemeinde ist. Und dass wir nicht mit menschlichen Augen und menschlichem Richten die Brüder verachten und damit uns abschneiden vom geistlichen Leben. Und noch ein Text aus diesem Brief, 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Die Liebe zu den Brüdern ist sozusagen ein Barometer für unsere Liebe zu Gott. Also ich kann nicht sagen, ich liebe Gott, wenn ich bestimmte Exemplare meiner Brüder und Schwestern nicht liebe. Da sagt Johannes, das ist nicht wahr. Dann ist es keine Liebe zu Gott, die wir haben. Das ist ein Barometer, das zeigt was an. An dem Sichtbaren, also insofern wie wir die Brüder und Schwestern lieben, die wir sehen können, kann man erkennen, ob ich wirklich Gott liebe, den ich nicht sehen kann. Das sollte uns allen, denke ich, irgendwie zu denken geben. Deswegen sagt Jesus ja auch, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Da kann sogar die Welt Jesus erkennen, wenn die Brüder sich untereinander lieben. Also das ist ein Barometer für uns selbst, so eine Füllstandsanzeige, wie viel Gottes Liebe in uns ist. Aber es ist auch ein Barometer für die Welt. Die Welt kann erkennen, wenn die Gemeinde sich untereinander liebt, dann kann sie erkennen, dass Jesus dort ist, dass Jesus dort der Herr ist. Ich glaube, wir müssen uns beim Umgang mit diesem Thema eine Sache bewusst machen. Aus der Sicht des Neuen Testamentes gibt es nicht die Gemeinden an einem Ort, so die Gemeinden von Annaberg, sondern es gibt nur die Gemeinde eines Ortes. Die Gemeinde von Annaberg, die mag sich in verschiedener Form versammeln und ihre Häuser haben und ihre Prägung, aber es ist zusammen die Gemeinde. Und dann gibt es die Gemeinden einer Region oder eines Landes, nämlich die verschiedenen Gemeinden aus den verschiedenen Orten. Ich will das kurz deutlich machen, und da komme ich auch gleich zum Ende, an Offenbarung 2 und 3. Da gibt es die Sendschreiben an 7 Gemeinden, ja, an 7 verschiedene Gemeinden. Die waren aber nicht alle in einem Ort, so wie wir es heute vorfinden, in den meisten Orten, sondern sie waren an verschiedenen Stellen. Hier, ist zu klein, könnt ihr nicht sehen, macht nichts. Und diese 7 Sendschreiben von Johannes, die sind gerichtet an 7 Engel. 7 Engel der Gemeinden, jeweils einer pro Gemeinde. Engel der Gemeinde in Ephesus, der Engel der Gemeinde in Smyrna und der Engel der Gemeinde in Pergamon und so weiter. Was das jetzt genau bedeutet, das wird unterschiedlich interpretiert. Das ist mir jetzt auch gerade nicht so wichtig, ja, mit diesem Engel. Aber klar ist hier, dass die einzelne Gemeinde hier wie personifiziert vor Gott steht. Gott spricht die Gemeinde an wie eine Person. Das ist typisch Prophetie im Übrigen. Ja, also das ist in Prophetien oft so, dass auch eine Gemeinde oder so eine ganze Organisation wie ein Mensch, wie eine Person vor Gott ist. Vor Gott steht die Gemeinde einer ganzen Stadt wie eine Person vor ihm. Die Gemeinde Jesu von Annaberg-Buchholz zum Beispiel oder die Gemeinde Jesu von Schwarzenberg. Gott hält die Engel dieser Gemeinde wie Sterne in seiner Hand, heißt es hier. Einer pro Gemeinde, einer pro Stadt. Es sind nicht die Engel der Gemeinde von Ephesus, sondern es ist der Engel der Gemeinde von Ephesus und der Engel der Gemeinde von Smyrna. Und das, obwohl es in den großen Städten damals schon zur Zeit des Neuen Testamentes mitunter viele verschiedene Hausversammlungen gab. Also es ist ja auch nicht so ganz anders als heute. Die haben sich ja in den verschiedenen Häusern getroffen. Ist ja nicht so, dass die sich alle jeden Tag als ganze große Schar irgendwo getroffen haben. Mal als Beispiel, Paulus grüßt ja in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, grüßt er alle möglichen Grüppchen. Da grüßt er zum Beispiel die Gemeinde im Haus von Priska und Aquila. Das ist eine eigene Organisation, muss man fast sagen, eine eigene Größe. Er grüßt die vom Haus des Aristobul. Aber das ist nicht nur der Aristobul selber, sondern alle, die dazugehören, die sich in seinem Haus versammelt haben regelmäßig. Er grüßt die vom Haus des Narzissus. Dann grüßt er Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Also eine ganze Schar von Namen und die Brüder, die noch bei ihnen sind, auch eine eigene Gruppe in Rom. Er grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Wieder eine ganz eigene Gruppe, die er grüßt. Also er geht hier die Reihe durch. Man könnte sagen, die ganzen einzelnen Größen, die dort in der Stadt sich versammelt haben, aber sie sind alle gemeinsam die Gemeinde in Rom. Viele verschiedene Gruppen in der Stadt mit eigenen Treffpunkten und eigenen Einflussbereichen, wo unterschiedliche Leute dazugehört haben, aber gemeinsam bilden sie aus göttlicher Sicht eine Körperschaft, kann man sagen. Einen Menschen. Sie sind die Gemeinde von Rom, die Gemeinde von Ephesus, die Gemeinde von Annaberg-Buchholz, die Gemeinde von Grottendorf. Vielleicht scheint diese Sicht von Gemeinde für uns gefühlt weit weg zu sein. Ja? Also, dass man sagt, es ist eine Gemeinde an einem Ort, obwohl sie sich in verschiedenen Formen und Strukturen trifft. Aber lasst uns an diesem Punkt mal nicht zu emotional sein und zu gefühlsduselig, auch wenn wir meinen, das ist doch so weit weg und es fühlt sich überhaupt nicht so an, als wären wir eine Gemeinde in dieser Stadt oder so. Sondern lasst uns mal die himmlischen Fakten annehmen, die Gott über sein Leib nun mal denkt. Was einfach mal seine Realität ist, wenn er auf so eine Stadt hier schaut oder auf so eine Region. Lasst uns aus einer geistlichen Sicht heraus für die Einheit seiner realen Gemeinde eintreten. Auch wenn das überhaupt nicht automatisch zu einer organisatorischen Einheit führen muss. Ist auch gar nicht nötig an vielen Stellen. Wir müssen nicht das hinkriegen, dass irgendwann alle Kirchen eine Fusion machen, die es auf der Welt gibt. Das war auch nicht nötig in Rom oder so, dass die Hausversammlungen aufgelöst werden und nur noch zentrale Treffen stattfinden oder so. Sondern worum es geht ist, es geht um geistliches Verständnis seines Leibes, trotz aller Strukturen, die irgendwo bestehen. Dass wir eine geistliche Sicht von seinem Leib haben, wenn wir in unserem Ort sind, in unserer Stadt und sagen, das, was hier lebt, da wo Nachfolger Jesu sind, es ist vom Himmel her gesehen, ist es eine Gemeinde und wir werden irgendwann auch alle zusammen bei ihm sein und auch jetzt schon will Gott durch uns alle hindurch wirken. Wir sind Glieder an einem Leib. Mag sein, dass wir verschieden organisiert sind und dass wir verschiedene Akzente setzen, aber wenn das klar ist, dann wird sich vielleicht unser Umgang miteinander schon mal deutlich verbessern. Und ein letzter Gedanke, und dann bin ich wirklich am Ende. Elia, der war auf dem Berg Karmel und viele von euch kennen die Geschichte, angesichts der ganzen Baals-Propheten, die dort ihre Altäre gebaut haben, hat Elia einen Altar für Gott gebaut und er hat ihn gebaut aus 12 Steinen. Der hier hat mehr, aber könntest du euch vorstellen. Er hat 12 Steine genommen, einen Altar gebaut und hat die einen Stein pro Stamm Israels dort zusammengefügt zu diesem Altar. Und das in einer Situation, wo Israel tief gespalten war. Elia war im Nordreich und das Reich war komplett zerteilt. Die Stämme waren nicht beieinander. Und Elia demonstriert hier die Einheit Israels vor Gott. Er ganz selbstverständlich demonstriert hier den Willen Gottes, nämlich die Einheit Israels. Er baut sein Altar, die Art und Weise, wie er, ich sag mal, wie er ins Gebet geht, die Art und Weise, wie er vor Gott tritt, die Art und Weise, wie er lebt, ist auf Einheit hingepolt. Obwohl die Einheit sichtbar nicht da war und im Übrigen auch nie in dieser Form gekommen ist wieder. Dass alle Stämme so zusammengefügt sind, aber in einer geistlichen Weise schon. Nämlich als Jesus gekommen ist und seinen neuen Bund aufgerichtet hat, man sieht schon in der ganzen Geburtsgeschichte von Jesus, wie er dann im Tempel dargebracht wird, da kommt die Hanna, die Prophetin Hanna, die war zum Beispiel vom Stamm Asser, da taucht plötzlich ein Stamm wieder auf, ja, der damals weggeführt wurde. Und wir sehen dann in der Offenbarung diese 144.000 aus allen Stämmen Israels. Also da ist aus Gottes Sicht ist dann eine Einheit aller Stämme da, die auch im Geistlichen wieder geworden ist. Im Natürlichen in der Form nicht. Aber wenn man heute nach Israel schaut, ist es auch sehr spannend, wie da manches wieder zusammengebaut wird. Aber das, was Elia hier tut, ist eigentlich in einer Situation von Spaltung Einheit und den Willen Gottes zu demonstrieren und zu leben. Sein Inneres war auf Einheit getrimmt, trotz äußerer, realer und tiefgreifender Trennung. Und solche Menschen und solche Taten sind immer eine Offenbarung der Pläne Gottes auf dieser Welt. Wenn wir Christen begegnen, die trotz aller Spaltung eine Vision von Einheit haben und einen Blick auf den Leib Jesu haben, was über das eigene hinausgeht, das ist immer eine Erfahrung eigentlich, dass man mit dem Willen Gottes konfrontiert wird. Gottes Vision einer geeinten Braut konfrontiert aber auch immer unsere niederen menschlichen Instinkte von Separatismus, Individualismus und Stolz. Und das ist das, was Elia hier, ich will es einfach mal auch als prophetisches Bild nehmen, was er hier tut. Er demonstriert die Einheit Gottes in einer Zeit, wo die Menschen das nicht gesehen haben, nicht gewollt haben, wo es real gar nicht da war. Aber auf diesen Altar der Einheit ist das Feuer Gottes gefallen. Angesichts der ganzen Baals-Altäre und der Baals-Priester. Dieser Altar aus 12 Steinen, dieser Altar der Einheit, ist der Ort, wo das Feuer Gottes gefallen ist und alle Heiden haben es gesehen. Sein Feuer fällt auf Altäre der Einheit, selbst wenn diese nur von einzelnen Menschen errichtet werden. Und mit dieser Ermutigung will ich das Thema beenden. Das oberste Ziel ist aus meiner Sicht nicht, dass die Gemeinde sich nicht mehr in verschiedenen Häusern einer Stadt trifft oder dass das Volk nicht mehr in verschiedene Stämme aufgeteilt sein darf oder so. Das ist gar nicht der Punkt. Das ist gar nicht das oberste Ziel und es ist auch gar nicht nötig unbedingt, sondern dass ein Verständnis dafür wächst, dass es eben wirklich nur eine einzige Braut aus allen Stämmen, aus allen Nationen, aus allen Fraktionen, aus allen Bewegungen und aus allen Häusern gibt und geben wird. Und daran wird sich nie etwas ändern. Da, wo das klar ist, da wird sich geistliches Leben ausbreiten und auf solche Altäre wird das Feuer Gottes fallen. Da, wo wir mit dieser Herzenshaltung, mit dieser Sicht leben, geistlich leben und einen Blick für den ganzen Leib Jesu haben, dann werden wir am geistlichen Leben dranbleiben. Dann werden wir vielleicht ein Ort sein, wo Gottes Feuer fällt, wo er sich demonstriert mit seiner Gegenwart. Und auch unsere Gemeinden, wenn unsere Gemeinden lernen, einen Blick fürs Ganze zu haben und nicht nur bei sich selbst stehen zu bleiben, dann werden es Orte der Begegnung mit Gott sein. Dann werden es Orte sein, wo Gottes Feuer fällt. Gott schenke das. Amen.